Good morning. Dat scheint wahr bei Ihnen zu sein. Mein Name ist Shane Friesen und Altona ist meine Heimatzeug. Ich bereise jeder von Ihnen von der Morgen zum diesen Gottesdienst, besonders bei diesen deutschen Gottesdienst hier in Winkler, gewöhnlich nicht besiegen. Und ich freue mich darauf, von der mit Jünt dort Wort Gottes abzumachen. Und ich bete dort das Leib Gottes, das Vater, der Gnade, das Herrn Jesu, und der Gemeinschaft, das Heiligen Geistes, wollen bei uns alle sein von dir. Lass uns bitte beten. Himmlischer Vater, wir kommen von dir, für deine Gnaden trauen und freuen die, unsere Horten abzumelken und uns deine Wünsche für uns zu wiesen. Bitte schenk uns Verständnis und Weisheit, damit wir mit Pünktlichkeit uit deine Schrift lesen und verstehen können, sonderlich, wo dein Wort uns lehrt zu leben. Bitte stärken wir uns auch, damit wir dein Lob so singen können, weil wir es verdienen. Wir danken dir für all deine Segnungen, die wir in unserem Leben finden, und besonders dort, dass ihr deinen Sohn Jesus Christus geschickt habt, um uns zu wiesen, wo wir uns leben sollen, und um an dort Kreuz für unsere Sünden zu betonen. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Lass uns nun Gott mit unseren Horten und mit unserer Stimme anbeten.
Mein Gott, nun ist es wieder Morgen, Nummer 367. Ich bin nach ihm erhoben.
409. Zion klagt mit Angst und Schmerzen.
Vielen Dank für das Singen. Als Mennoniten haben wir ein wunderbares christliches Aufgebot. Nicht so? Wir haben die Leib nach der Bibel geworfen. Unsere Vorältern haben den Glaubensartikel entwickelt, die uns helfen, eine der wichtigsten Konzepte der Bibel zu verstehen. Und die wir noch einmal im Jahr und unsere Gottesdiensten lesen. Wir haben den Katechismus, den wir in der Sinneschau unterrichten und mit dem wir Menschen auf den Taub vorbereiten. Aber viele mennonitische Zeugen nutzen einzige von dieser nicht mehr. Dorfer nicht mehr. Sie haben vielleicht ähnlich Glaubensartikel, so aus wie, aber sie studieren sie selten. Viele mennonitische Zeugen brauchen dort Katechismus nicht mehr. Ich habe den Glaubensartikel und den Katechismus immer geliebt, auch wenn sie in der Zeug und die dort ich abgewachsen sie nicht geliebt wurden. Ich liebe sie für die Wahrheit, die sie mir beibrachten. Und ich leib sei, wie sie mir an unsere Verehren dachten, die Abgaben abschreiben, die sei in ihren schwierigsten Tiden gelehrt worden. Damit wie leiden als wahre Christen zu leben. Jo, wir haben ein wunderbares christliches Aufgebot. Es gibt noch ein anderes Buch über, dort Teil unserer Uhr ist und von dem ich nicht viel wisst, bat ich ein Prediger wort. Und dort ist dort Gesangbuch. Ich habe erfahren, dort dort Gesangbuch seit Hunderten von Jahren ein wichtiger Port unserer Gottesdienst ist. Dort wisst ich aus Chet nicht, wie es wird in der Zeug nicht wahre Brücken. Aber ungefähr 2 Wochen träg, wurde dit für mich so wohl zu einer persönlichen als auch zu einer geistlichen Angelegenheit. Denn ungefähr 2 Wochen träg, trieg ich von meiner verstorbenen Opa eine Dose mit persönlichen Sachen und mank den Dinge, wie auch sein Inget Gesangbuch. Mein Opa sein Gesangbuch. Dort hat er im Jahr 1927 geschenkt trieg. Wo ich sich verstellen kann, habe ich in den letzten Wochen viel über die Lieder neu gedacht, die wir ihm den Gesangbüchchen fingen. Und ehe wir uns mit dem Gesangbuch befunden, möchte ich kurz von der Geschichte unserer mennonitischen Verehren entgonnen. Und wohne Schwierigkeiten sei durchmöken, ehe die sei leider schreiben. Mennoniter, ehe wie Mennoniten genannt worden, gehörten zu der Gruppe, die als Diaper bekannt wird. Die wären Menschen, wer sich wahrer gedeibt wird. In Englisch nennen wir sie Anabaptist. Anabaptist. Und sie wären so genannt, weil unsere Verehren, als sie sich von der katholischen Zeug trennen, wurden als Erwachsene gedeibt, leiber als Babys. Es gab noch viele andere Gründe, warum wir uns von der katholischen Zeug losgesagt haben, zum Beispiel sei ermutigen die Menschen nicht, die Bibel selbst zu lesen, auch die Katholiken verloten sich im Allgemeinen auf eine Einhaltung von Regeln, um gerettet zu werden. They rely on rules to be saved. Und dort nur die rechte Arbeiten durchführen. Wenn sie wird falsch merken, fordert sie der Priester womöglich, ab 5 Mal ein bestimmtes Gebet zu sprechen, und dann wurden ihre Sünden vergeben. Es gibt viel weitere Beispiele dort, warum der katholische Zeug sich nicht an die Bibel hält. Aber ich wollte von der Tag lauten, bitte dort der katholische Zeug in ihren eigenen Ohren weiß geworden ist, und abgehörhaft ab der Weisheit Gottes zu hören. Und so trennen sich die Diaper, unser Fehlvorrasch. Und wie wir nicht in der katholischen Zeug blieben, verfolgen sie uns. Zu der Zeit haben sie viele von uns gequält, oder tortured, und umgebracht, bloß weil wir so leben wollen, dass Jesus uns in der Bibel sagt. Aber Katholiken sind nicht die Einzigen, die uns verfolgt haben zu dieser Zeit. Es gab zu dieser Zeit noch andere Gruppen, die katholische Zeug verloren haben. Am Fersten die Lutheraner und die reformierte Zeugen, die von der Völken als Calvinisten bezeichnet wurden. Auch diese anderen Zeugen wehren uns jen ewer jen an und verfolgen uns, schlagen uns auch zu Tod. Und sie beschloten sich auch, und vielen anderen Beispielen dafür, die Weisheit der Menschen zu folgen und nicht dem heiligen Wort Gottes. Und so fing ich beim Durchlesen des Gesangbuchs eine wunderbare Geschichte. Die beschrift, wo unsere Vorfahren sich jenseitig ermutigen, nicht bloß im allgemeinen christlichen Glauben, sondern im rechten christlichen Glauben zu bleiben. Dort heißt, auf dem schmalen Weg. Den schmalen Weg, der wahren Christentum zu bleiben. Oder wie können sein, ermutigen sie sich jenseitig falsche Glauben und falsches Christentum zu vermeiden. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Ihr redet von dem. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Sag ich das. So stellt jünd auf eine Probe, ob ihr am Glauben seid. Und ihr siegt jünd selbst, oder erscheint ihr jünd selbst nicht, dort Jesus Christus es jünd, und Jesus Christus en jünd es. Es ist dann, dort ihr vielleicht nicht bewährt seid. Aber, und ich will auch Vers 6 lesen. Aber ich hoffe, dass ihr erkennen wollt, dass wir nicht unbewährt sind, sagt Paul. Damit möchte ich mich eine bestimmte Leit in dem Gesamtbuch zu drehen. Eine Leit über das Wort Christentum. Und dort ist Leit 153. 153. Ich möchte diese Leute von der Samaria studieren und seinen aus, wie noch aus wahren Christen leben oder aus wie falsche Verstellungen in unser Verstand und unser Wort gekommen sind. Fangen wir an mit der Unjesiegung der ersten Vers. Zuerst lese ich die plattdeutsche Übersetzung der ganzen Leute. Leit 153. Mein Gott, ach, lehren mir erkennen, dein Selbstbetrug und Hechelschien, dort tausend deine Christen nennen, mit ohne Christi aus Lehre sehnen. Ach, schaffe mir dort deinem Ruhm, mein Gott, tau deinem Ruhm, mein Gott, dort wurde Christendom. Halb dort ich die allein hangeben und mir ganz aufgesagt sie, lot mir mich sterben, die zu leben. Ach, milk in me, Herr, alles nie. Ach, schaff in me to deinem Ruhm, mein Gott, dort wurde Christendom. Riet du mein Wort los von der Erden und nehm mich von mir selber an. Lot eine Jest mit die mir wohren und jäf mir dienen Heilands seinen. Ach, schaff in me to deinem Ruhm, mein Gott, dort wurde Christendom. Ach, für mein Hort, lief und Säuel, dort mit ich Christo folge noch. Dort ich den schmalen Weg dort wähle, Wort wähle, und lehre und ihr suche in Christi schont. Ach, schaff an mir zu deinem Ruhm, mein Gott, dort wurde Christendom. Lot meinen Glauben, Hoffnung und Leib, lebendig, fast und beschäftigt seinen. Dort ich bat an mein Sturven, eif dort Christendom ohne Hechelschien. Ach, schaffen mi zu deinem Ruhm, mein Gott, dort wurde Christendom. Halb dort ich Fleisch und Weltgeschäfte vernichte, und die geblieben trü. Dort ich an Christi Kreuz mi hefte, und mi der Welt getriezigt sie. Ach, schaff in mir zu deinem Ruhm, mein Gott, dort wurde Christendom. So habe ich doch auf dieser Erde den Himmel und dort Paradies. Wann ich mit Gott vereinigt war, schmeck ich das Himmelsloft gewiss. Ach, schaff in mir zu deinem Ruhm, mein Gott, dort wurde Christendom. Wort für eine gewaltliche Botschaft, nicht so? Lot uns dort an ihr Siegchen. Erst vor ich wiederhole, weiterlesen, das erste Vers. Mein Gott, ach lehren mir erkennen dein Selbstbedruch und Hechelschien. Dort düsend die sich Christen nennen, mit ohnen Christi aus Leder sehnen. Schaufen mir zu deinem Ruhm, mein Gott, dort wurde Christendom. Der erste Vers fängt dort Leid Zaya Drist an, nicht? Und zeigt uns dort et viele Menschen jaft, die Zaya dort sehen, seien Leiber, sie sind Christen. Viele Menschen seien dort, sie Christen sind. Aber sie sind doch gleich worn Leibenden. Sie sind nicht worn Leibenden. Dafür müssen sich unsere Verirrungen jenseitig ermauten. Und wir müssen uns auch so down Leibweg. Zum Beispiel habe Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Und hier lesen wir das. Das ist, was Jesus sagt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in dort Himmelreich nahen kommen. Bloß der, meinem Vater sein Willen tut, der im Himmel ist. Dort wurden viele an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, habe ich nicht in deinen Namen prophezeit? Habe ich nicht in deinen Namen Dievel ausgedreven? Und habe ich nicht in deinen Namen viel graute Wolken gedonen? Dann wo ich anbechanen, ich habe ihn noch nie gechant. Gott weich von mir, je Gottlose. Aber wo kann dort sein, dort so viele Menschen, die dort sich selbst Christen nennen, hat dort ungerechten, unrechten Glauben. Wo kann dort sein? Vers 1 lehrt uns dort, der Champ der Selbstbetrug und Hechelschien. Self-deception and hypocrisy. Selbstbetrug ist sound, jen dort wie alle Champen matten. Es passiert immer dann, wenn wir unsere eigenen Ideen mehr vertrauen als die Ideen Gottes. Aber wir waren in der ganzen Bibel dafür gewarnt. Zum Beispiel Sprüche Kapitel 3, Vers 5. Sprüche Kapitel 3, Vers 5 sagt das. Vertrau auf dem Herrn mit deinem ganzen Wort und stell dich nicht auf deinem Verstand. Nicht auf deinem Verstand. Und Jesus hat sicherlich viel schlechter über Menschen zu sein, die Hechler wären. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 7 war er. Ditmal Vers 3 bis 5. Vers 3 bis 5 in Matthäus Kapitel 7. Warum setzt du den Splitter in deinem Bruder seinem Öl? Und den Balken in deinem Öl möchtest du nicht. Oder wo wirst du dein Bruder sein? Lass mich den Splitter aus deinem Öl rücknehmen. Und check, der Balken ist in deinem Öl. Du Hechler, trag erst den Balken aus deinem Öl rüt. Und dann wirst du klar sein, um den Splitter aus dem Bruder sein Öl zu tragen. Aber Jesus lehrt viel jen hechlerische Leibende, die sich so aus den Pharisäer. Die Pharisäer leibten an der Bibel, die leibten an der Bibel, aber sie verstanden die Bibel mit dem Horten der Menschen und nicht mit dem Horten Gottes. Jesus redet in den ersten Teilen von Matthäus Kapitel 23, über seine Pharisäer. Aber nehmen wir einfach Matthäus 23, Vers 25 bis 28 als Beispiel dafür, was Jesus lehrt. Matthäus Kapitel 23, Vers 25 bis 28. Weil jüngt schlechte Lieder und Pharisäer, Je Hechler. Wie es je melken jene Koffels und Schieven von Büten kriegt rein. Aber wot je door Berne haben, hab je in jene hier taub gestohlen. Je blinge Pharisäer. Merkt jene Koffels und Schieven von Berne rein. Dann wollen die von Büten auch rein sein. Weil jünt Schriftgelehrer und Pharisäer, Hechler, je sind so aus ohne Wetter Jereva, von Büten Strom, aber von Bannen voll Dauden Knelkes und jeder Ort Ohrrechtigkeit. So lag dort jünt von Büten aus gereichter Menschen, aber von Bannen sind je gottloser Hechler. Ein von den geratsten Missverständnissen der Pharisäer wir, dort sei daran arbeiten, dort bittere ihres Lebens Gott aus seinen Taloten. Aber sei hat zu derselben Zeit ihrem Horten Geuch verbetern. Das ist ein Beispiel für uns dafür, weil man auf der Weisheit des Menschen und nicht auf der Weisheit Gottes vertraut. Überall in der Bibel wird uns gelehrt, dass es für Gott dort bannert ist, dort am meisten teilt. Dort heißt, ob unser Wort reicht, haft oder nicht. Blättern wir uns zum Beispiel zu Psalmen 51, Vers 15 bis 17. Psalm 51, Vers 15 bis 17. Wo kenne ich David, dit zu sein haft? Und ich, der Plot-Teacher, Eva Sattung, und dort ich fing, wir meine ich sei Gott. Ich wurde dann dort ein Huch-Teach lesen, wenn ihr dort Gott ist. Ich glaube, die Worte verstehen ich kann. Denn du hast nicht Lust zum Opfer. Ich wollte dir's sonst wohl geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstet und zerschlagen Herz wirst du Gott nicht verachten. And so I'll translate that to English. I'll read it in English even better. Psalm 51. Psalm 51, verse 16 and 17. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. And dort Neue Testament lehrt uns dort selbst. Zum Beispiel Galater 5, Vers 16. Galater 5, Vers 16. Wurde zeigt es dit. Ich sei jünt so, wandelt am Geist, dann wo je dort nicht daunen, wo nur dort Fleisch gelasten dat. Wandelt am Geist. So wichtig für uns. Wandeln je im Geist, dort ist dort helle Geist. Wo sollen wir im Geist und nicht im Fleisch wandeln? Im Fleisch zu wandeln meint, dass wir uns so sehr an die Regeln halten, dass sie uns davon träg halten, dort daunen, wo Gott und richtig ist. Die halten uns träg, wenn wir so stark anhalten da. Jesus gibt uns ein gutes Beispiel für das in Lukas 14, Vers 5. Lukas, Kapitel 14, Vers 5. Dann seht Jesus an, wann von jünt irgendwem am Sabbat der Ass oder der Esel im Baum fall, würd ihr den nicht auf der Stede rütteln? Würd ihr nicht dort daunen? Auch wenn es auf dem Sabbat passiert ist? Und dann habe ich eine Frau, wo ich für die stahlen will. Jaftet nicht Wort, wo in unserer mennonitischen Vergangenheit seinen Channen, dort wie einzigmal versagt werden, Jereel so stark befallen, dort wie für jeden im Heiligen Geist zu wandern. Ich glaube, diese Leid kann uns was wichtig lernen. Wenn wir Teil mit der Charpe Christi wollen, müssen wir im Geist wandeln und nicht durch die Weisheit der Menschen. Nicht so? Now, for anyone who is able and willing, I invite you onto bended knee for silent prayer. In Jesus' precious name we pray. Amen.
Please take your blue books and turn to page number 478. I need thee every hour. Can we stand, please? I need thee.
Thank you for that singing and for that playing. I want to read verse 1 again, just in case I translated it wrong, or maybe you understand English better than Low German. And then I want to start with verse 2. My God, oh, teach me to recognize self-deception and hypocrisy, that thousands who call themselves Christians are actually not members of Christ. Oh, work in me for your glory, my God, true Christianity. And now verse 2. Help me to be devoted to you alone and completely renounced. Let me die to live for you. Oh, do in me, Lord, all things new. Work in me for your glory, my God, true Christianity. So I've been thinking about this particular song in terms of the history behind it, how our ancestors came through such a difficult time. And surely that is what is poured out into that Gesangbuch. That's how I see it. And so I want to talk about some of the history that was going on that I think is in these songs, especially in this particular song. When we as Mennonites or as Anabaptists first formed, we were hated by many, the Catholic Church for one. Now, what did we not agree with about the Catholic Church? Well, there's many things. But as we find in this verse, they were not devoted to God alone. That's one thing our ancestors noticed. And we can see that even today, if you connect with Catholics at all or hear about how they do church. For example, they don't only pray to Jesus and God the Father, they pray to saints as well. They pray to men and women who have died and are now in heaven. They pray to Mother Mary. And for us, that's a very strange idea. They do not devote themselves only to thinking about God and coming before his throne. That's one thing our ancestors noticed about them. The Catholic Church also actually totally agrees with this statement that the Bible is not the only authority. They do not say the Bible is the only authority that we have. They say that also what is called sacred traditions has the same authority as the Bible. That means whatever they have done for the last 2,000 years, they can say, well, that's the same authority as what says in the Bible. They also say the magisterium, that's the word they use, that's the leaders of the church. Whatever they think, that's the same authority as the Bible and the same authority as the tradition. I think you can see how that doesn't work, right? If those three are disagreeing, well, you pick the one that favors what you want to do, right? And then you move forward with that. That doesn't make sense. That's not what the Bible teaches us. And our ancestors saw that in them, that they were not living out the Bible as it teaches us to do. In fact, as I mentioned before, they actually didn't encourage Bible reading. Menno Simons, I call him our first bishop. He was the one that really helped us out to get organized as Mennonites. He was a Catholic priest to start. And did you know, he had never read the Bible until about a couple years after he was a priest. And the questions from the Anabaptists came to him, and he actually didn't know. He had never read the Bible to know whether they were right or wrong. So he started reading the Bible. You see, they don't believe, they don't encourage at that time anyway, Bible reading, thinking for yourself with the Spirit. And you know what? I have actually heard some who call themselves Mennonites. They have the same answer when the idea of change or modernization comes up. They have the same answer as the Catholics. They say, well, that's not our tradition. Therefore, it must be wrong. And I think we need to be careful of that. We don't equate tradition with what it says in the Bible. Second Thessalonians 2:15 is often brought up regarding that. Second Thessalonians. I'll go there so that you know where to find it. Second Thessalonians 2:15. That's nicht reicht. I mean, First Thessalonians. Try that one. No, they're both wrong. Well, anyway, there's a verse that talks, do any of you know that verse that talks about tradition? It is 2 Thessalonians. Do you have any more evidence or where to look in there? It is 2:15. I'm sorry, I didn't read it. Second Thessalonians 2:15. Therefore, brethren, stand fast and behold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. That's what the Apostle Paul said to the Thessalonian church. Thank you very much for pointing me there. But the question that we must ask ourselves when we read this verse is, what tradition are we to follow? What was he pointing to in that verse? It certainly is not the tradition of man. Not the tradition of man like the Catholics point to. Certainly not. We are to follow the tradition or the teachings and the example that is given to us in the scriptures. That's what that verse is referring to. What the apostles and Jesus taught us in the Bible, that's what we are to follow. And that takes us also back to Proverbs 3, verse 5, which I read before in Old German. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. That's where the traditions of man becomes very problematic. It's our own wisdom then, and not God's. Now verse 3. Tear my heart away from the earth, and take me away from myself. Let me become one spirit with you, and give me your sense of salvation. O work in me for your glory, my God, true Christianity. On the last verse, I focused on the Catholic Church. This time, let's focus on the Lutheran and the Reformed, or Calvinist, churches, who also were against us at that time. So while those Protestant churches, the Reformed and the Lutheran, also broke away from the Catholic Church at around the same time as us, they did not want to give up their earthly power. They wanted their churches to stay connected to earthly governments and create Christian countries, actually. Countries which would wage wars against other Christians who believed differently than them. And that's what they did, against us, because we believed differently than them. Can you imagine that? Christian fighting Christian. It just doesn't make any sense whatsoever. Like the Catholics then, they did not fully embrace the idea of becoming a spiritual people, like this verse encourages. And as Jesus said that his true followers would be, in John 18, verse 36, we find an interesting verse about this. John 18, verse 36. When the people around him were wondering, why don't you have someone fight for you? We have you arrested here. Why don't your people, if you're a king, why don't your people come and fight for you? And Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. He was saying here that his kingdom at the moment is a spiritual kingdom. And that's what our ancestors saw, that Christianity, true Christianity, is to become a spiritual people, to think with your heart spiritually as God wants us to think. Ephesians 6, verse 12 speaks to this as well, where the Apostle Paul says this, for we wrestle not against flesh and blood, not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. All those words are talking about demons who are in different locations in the universe fighting against us. He says, we're not fighting against man. We are actually supposed to bring man to Jesus. And you won't bring someone to Jesus if you first punch them in the face. That's what someone once said. It doesn't work that way. You bring them to Jesus through love and through self-sacrifice. And so we don't fight people in this world. We fight evil. And we fight it with good. We are a spiritual people. Verse 4. O guide my heart, body, and soul, so that I follow Christ, that I choose the narrow path and seek honor in Christ's shame. That I seek my honor in Christ's shame. What a difficult standard that is for us, and yet what a powerful teaching. O work in me for your glory, my God, true Christianity. Guide my heart, body, and soul. I think of immediately Mark 12, where Jesus is asked, what is the most important commandment that there is? Just simplify it for me, Jesus. Take all what we have in the Old Testament and just give me one commandment that is best of all. Let's see if you know what it is. And Jesus said in Mark 12, verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. This is the most important commandment. And that's what we see in verse 4. Let me honor and love God with everything that I am. Guide my heart, body, and soul, everything that I am, so that I follow Christ. They knew that it was hard to follow Christ, and we know that too, don't we? It's so easy to get caught up in our daily living, right? We have to live daily. We have to make lunch. We have to go to work. We have to clean up and do our chores. But we must try our hardest not to get caught up in that. In everything, worship God and honor Him with our heart, body, soul, mind, strength. I also am reminded of Matthew 7, verses 13 to 15. Where in the second line of the song, verse 4, it says, that I choose the narrow path. That I choose the narrow path. I think we know that idea very well. Matthew 7, verses 13 to 15, Jesus says, enter ye in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life. And few there be that find it. Beware of false prophets. Now, catch this. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly say they are ravening wolves. See, that verse, I think, is put there for a reason. We are to enter in the straight gate, the narrow path. But the whole time, there's going to be false teachers telling us, you're on the wrong path. You need to come over here. You see? We need to be very diligent. We need to study hard the Word of God so we understand when it's a false teaching, when we're being led astray, so that we keep on that narrow path. And then Matthew 5, verses 9 to 12. Matthew 5, verses 9 to 12. Here I'm thinking about seeking honor in Christ's shame. Jesus talks about that quite a bit, actually. I love this, what he gives us in the Sermon on the Mount. Matthew 5, verses 9 to 12. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. I love this passage. When I remember these words, I think of this song and I think of the history that I described before. Our ancestors were being killed. They were being tortured in the most horrible way. And all because they refused to say that they were believing wrong. What would you do? Would you give up the faith if they said they were going to kill you? Jesus says in here, you will be blessed if they do that to you. And so when they write this verse in this song, I'm thinking they're remembering someone that they knew who was tortured and who was killed. And they're encouraging themselves. They're encouraging each other. And also for us, so many years later, they're encouraging us that it's okay. If you are persecuted because you're a Christian, you are going to be blessed by Jesus, our Savior. That is a wonderful encouragement that I just love that is in that song. Verse 5. Let my faith, hope, love be alive, firm and active, so that I can practice Christianity without hypocrisy until I die. O work in me for your glory, my God, true Christianity. Without hypocrisy until I die. That's a difficult thing to do, isn't it? We can all try for a moment, but to do it for our whole life, that requires diligence and daily trying your best with the grace of God to live as he wants you to live. Menno Simons, what we're really talking about here in verse 5, let my faith, hope, love be alive, firm, and active. What that's really getting at is that if we have true faith, then it's going to show in our life, ne? We are saved by faith alone, but saving faith is never alone. Have you heard that before? We're saved by faith alone, but if it's true saving faith, it's not alone, because with it comes love for your neighbor. You want them to be saved as well, and so you're going to also be grateful to Jesus for saving you, and so you're going to do what you can in your life to pay him back as if that were possible. But like when somebody rescues somebody, let's say you're drowning and somebody comes by with a boat and they pull you out of the water, isn't that a normal thing to think, what can I do for you? You saved my life. I want to repay you somehow. That's a normal thought that should come to our hearts. And that's how I think of Christianity. Jesus has saved us, and we're so grateful. We want to live for him for the rest of our days. We want to be active in our faith. Menno Simons wrote about this. I didn't want to recite everything he gave, but he, as we turn to James 2, verse 17, Menno Simons wrote something. It's become a song, actually, these days. He talked about true evangelical faith. True evangelical faith, he said, that does not lie sleeping. It does not lie sleeping. And then he goes on and describes how it looks. And isn't that a nice way of thinking about it? That if it's saving faith, it's not asleep. It's awake. It's working. James chapter 2, verse 17 says this, even so, faith, if it hath not works, is dead, being alone. Nicht so? We're not saved by our works. We're saved by faith through God's grace. But when we're saved, we're going to work for the Lord. That's how it's supposed to look. Living out our Christian faith was something that our Anabaptist forefathers were known for. That's something I learned recently. The other churches, they actually criticized our ancestors. We were working so much for our neighbor, helping them, loving them, that they actually thought we believed that we were saved by good works. And they accused us of thinking that we were saved by good works. But that wasn't so. We just were showing so much love to all our neighbors. Because of our gratitude, we knew that we were saved by faith. But our good works couldn't be stopped out of a grateful heart. Verse 6. Help me to put to death the business of the flesh and the world and remain faithful to you. The business of the flesh and the business of the world. Help me put it to death and to remain faithful to you so that I cling to the cross of Christ. And the world is crucified to me. Oh, work in me for your glory, my God, true Christianity. In this verse, I'm immediately drawn to 1 John chapter 2, verse 15. 1 John chapter 2, verses 15 and 16, where we read, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. I sometimes teach that we need to leave our guilt and sin at the cross and move forward in a new life. I say the cross is planted in the ground. When we're baptized, when we're converted, we hang our sins up on the cross and we walk in newness of life. I think that's a good way of thinking about it. But the Bible also talks to us about moving through life, continually carrying a cross as well. And that's what this verse is getting at. That I cling to the cross of Christ throughout your whole life. And so what is that? Where does that come from? What does that mean? I think of Matthew 16. Matthew 16, verses 24 to 26. Then Jesus said unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? I think this must have been very encouraging words for our ancestors who were giving their lives for Christ, who were being persecuted for Jesus' sake, who took it seriously to deny themselves of the worldly lusts, to live as best as they could in God's grace spiritually, as spiritual people, not of the flesh, not worldly. And now verse 7. So I already have heaven and paradise on this earth. When I am united with God, I will certainly taste the air of heaven. Oh, work in me for your glory, my God, true Christianity. Have heaven on earth. Romans 14, verse 17. We know, I think you understand, that we are not currently experiencing the fullness of salvation in the sense that we are still living in broken bodies. We're still living on a broken world. We still have cancer. We have mosquitoes. We have other things that cause us harm. We have evil in the world. We cause pain to others, and others cause pain to us. Isn't that right? I think we all know that. There will come a time when those things will all be gone. That's the hope that we have in Christianity, when it will be truly perfect. And yet, this last verse teaches us that even so, even though we're still in a broken world, we can taste what heaven is like from time to time. Now, what does Romans 14, verse 17 say about that? Romans 14, verse 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. That can only be found, have you ever thought about this? That can only be found in one place on earth right now. You know where that is? In church. In the body of Christ. That's the only place those things are available. Though we do not find the fullness of joy on earth, yet we can taste it when we are in the company of other true believers in the Holy Spirit. In conclusion, we have a lot of good teaching available to us in our Gemeinde that I think it's good for us to remember with gratitude more often. I just, for the first time, I'm going through the Gesangbuch because in my early days, I didn't have one. We didn't use it in church. But I'm fascinated by it. I'm going to keep working through it. And I encourage you as well to work through it biblically. What are they actually teaching? Secondly, we are a spiritual people. It is how we as Mennonites started, and though we may be tempted to slip into earthly thinking, let us please remember the lessons handed down to us by our Anabaptist ancestors. To truly be God's church, We must focus on walking in the Spirit. Amen. Please bow with me for closing prayer. Dear Heavenly Father, we come before your throne of grace and mercy this morning with grateful hearts. You've given us another day. We have your word to read and study. You've given us brothers and sisters who truly believe in you and have the Holy Spirit in their lives as we do. And it just brings us joy. It lets us taste what heaven must be like. We thank you for this opportunity. Please strengthen us here in Winkler that we might become even better at living out life in your Spirit. Let us fully accept the gift of Jesus Christ on the cross, that he did everything necessary for us to be saved. Help us to understand that fully, that we might be even more grateful than we have been so far. Bless this congregation, Father, with your Spirit going forward. Let every word of truth which has been brought today be planted by your Spirit deep into their hearts, that through time, devotion to your word, through prayer, and through fellowship with other believers, that word of truth might sprout in their hearts, eventually producing the fruit of the Spirit and strengthening them, their own walk in faith, and strengthening this congregation and our Gemeinde and our communities around us. Help us, Father, to live out the faith so much that people are surprised at how much love we give others, our neighbors. And in Jesus' name we pray these things. Amen. Now, for anything else that lies upon your heart this morning, I invite you once again, if you're willing and able, onto bended knee for silent prayer. In Jesus' precious name we pray, amen.
Again, take the blue book, turn to page 501, when we all get to heaven.
Sing the wondrous love of Jesus, sing his mercy and his grace, and his mansion bright and blessed, he'll prepare for us a place when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory while we walk the pilgrim pathway. Clouds will overspread the sky, but when traveling days are over, not a shadow, not a sign, when we all get to heaven, what a day rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Let us stand, be true in faith
Please bow with me for closing benediction. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. In Jesus, let this be so for each and every one of you. Amen. You may go in the peace of the Lord. God bless you.